Ken und Alo. Ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo.
Was dich bewegt.
Schönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Folge von
Was dich bewegt.
Ja, ja. So ist schön.
Nee, das ist richtig bekloppt.
Das ist richtig peinlich.
Nein, das ist richtig blöd. Das führen wir gar nicht erst ein.
Na gut. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Uns geht's gut.
Warum geht's uns gut?
Alles wieder geregelt, so wie es sein soll. Mhm. Alle wieder anwesend.
Wir haben wieder die Routine fängt an. Naja, nicht ganz, aber fast.
Ja.
Mehr Routine als im Urlaub.
Ja. Und bei uns ist viel los, aber das ist das ist jedes Jahr so. Nach den Ferien ist bei uns immer das höchste Aufkommen, das höchste Interesse, die höchste Anzahl an Leuten, die sich bei uns melden und bei uns trainieren möchten.
Ja.
Und das ist eigentlich immer ganz witzig, weil
das glaubt uns immer keiner, wenn wir es erzählen.
Genau, weil alle sagen immer, nee, es ist ja Neujahr. Du so, ja, Januar. Auch. Aber ja. Eigentlich ist es nach den Sommerferien.
Ja, es gibt viele, spekulieren wir schon seit Jahren drüber, weil wir tatsächlich ja auch schon eine lange Statistik führen.
Ja.
Seit 2011. Hm. Das sind ja schon ganz schön viele Jahre.
Ja, das ist richtig, ja.
Ja.
Genau,
ja.
Korrekt.
Ja. Und es ist immer so, dass es eigentlich gekoppelt ist. Also es gibt kein Datum oder es gibt keinen Monat. Aber weil es immer gekoppelt ist an die Hamburger Sommerferien.
Ja.
Das ist richtig verrückt.
Ja, beziehungsweise online an die Ferien deutschlandweit sozusagen. Also für Online-Training ist ja das Gleiche.
Ja, aber genau. Ja, das stimmt. Aber ja. Ich glaube, es ist, ja, da weiß ich jetzt nicht einzeln sozusagen die Statistik, aber ja. Es ist halt grundsätzlich so nach den Sommerferien. Meine Theorie ist, was ist deine Theorie dazu?
Ja, dass man im Sommer Dinge gemacht hat, die man sonst nicht tut und da irgendwie mit seinem Körper unzufrieden war. Ob das jetzt war, ich war wandern und das ging nicht und das war scheiße und das möchte ich nächstes Jahr gefälligst anders oder ich habe mich am Strand unwohl gefühlt, was immer noch ein Kriterium ist und ich möchte, ob das jetzt, wie gesagt, optisch ist oder ich möchte anständig im Sand gehen können oder was auch immer. Du machst halt Dinge, die du sonst nicht tust und wenn du merkst, du kannst das auf einmal nicht mehr, dann ist das ja auf jeden Fall eine mögliche Motivation zu sagen, okay, da müssen wir bei. Also
ja, stimmt.
Macht ja Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Und also ich habe noch zwei Theorien. Das eine ist, weil es dann sozusagen eine angenehme Temperatur ist. Weil es ist immer die Zeit, die nicht zu kalt und nicht zu warm ist. Das wäre für mich auf jeden Fall auch ein Kriterium.
Ich habe jetzt Kapazität, es anzugehen.
Genau.
Ah ja, okay. Ja.
Und das wäre deine Weihnachtstheorie, die zum Januar passt. Ja. Wenn ich im Urlaub bin, korrekt. Dann habe ich nämlich mich richtig gut versorgt.
Jawohl.
Ja,
ja,
ich habe gegessen und habe gechillt.
Meine Weihnachtstheorie ist, dass die gesamten Vorsätze daher kommen, dass mehr oder weniger alle Menschen immer zu wenig essen, außer Weihnachten erstmalig genug...
An den Feiertagen.
An den Feiertagen erstmalig genug... Kalorien bekommen und dann das Gehirn anspringen und sagt, oh, mit so viel Energie, da können wir so viele tolle Sachen machen, let's go.
Ja.
Und dann geht man wieder in seinen Alltag, isst wieder zu wenig und dann fällt das alles wieder zusammen. Und zu der Theorie stehe ich auch und die passt natürlich auch auf den Sommer.
Ja, total. Ja. Glaube ich auch. Ja. Richtig lustig. Ja, so wir sprechen heute gar nicht über
Sommer
und Strand, weil ist ja jetzt auch fertig.
Ist fertig.
Ja, ich finde, es ist fertig. Also hier ist es heute Morgen so kalt. Wir haben gerade unsere Morgenroutine gemacht.
Ja,
und ich fand es richtig kalt, obwohl es eigentlich 29 Grad werden sollen. Wir gucken mal, wie das heute wird.
Ja.
Verrückte Sache. Eigentlich sprechen wir natürlich über Rückenschmerzen heute.
Hm.
Hat man ja gesehen, wenn man die Folge gestartet hat.
Hm. Ja. Du hast Rückenschmerzen?
Ob ich Rückenschmerzen habe? Ja, also diese Aufnahmeposition, noch ein Grund dafür, dass wir irgendwann Videopodcasts machen an einer anderen Stelle.
Also wer in der Position keine Rückenschmerzen kriegt, der hat es geschafft.
Ja, es ist etwas unoptimal, muss man schon sagen. Aber ich mache das ja auch jede Woche, deshalb passt es schon.
Geht schon.
Ja.
Es ist nur auf dem Sofa sitzen, nach vorne gelehnt. Aber das
reicht schon.
Das halt die ganze Zeit.
Schlechter Winkel.
Ja, was besprechen wir denn?
Wir besprechen das Thema Rückenschmerzen in zwei, würde ich jetzt schon mal ankündigen für alle, die nichts bis zum Ende hören, in zwei Teilen.
Gibt es Menschen, die nicht bis zum Ende hören?
Das weiß ich nicht. Das kann man bestimmt nachgucken, aber ich habe ehrlich gesagt von mir auf andere geschlossen, weil ich oft Podcast höre zum Einschlafen, wenn ich zum Beispiel so gar nicht einschlafen kann, was nicht oft passiert, aber wenn ich gar nicht einschlafen kann, dann höre ich Podcast und dann schlafe ich ein natürlich irgendwann.
Eine Beleidigung an den Podcast, ne? Ich schlafe ein bei deinem Podcast, das ist ein bisschen so, wie spannend kann es sein?
Ja, naja, und ich höre ja nicht unseren Podcast zum Einschlafen.
Genau, der wäre nicht zum Einschlafen. Das wäre so, nee, boah, wie krass ist das?
Das ist wirklich super spannend. Ja. Vor allen Dingen, was der Alo da erzählt. Ja. Das ist so spannend. Ja. Genau. Jetzt hast du mich aber auch richtig durcheinander gebracht. Also normalerweise habe ich ja den roten Faden, zumindest ein klitzekleines bisschen. Das ist auch schwierig.
Ja, das wird gut heute, habe ich ein gutes Gefühl.
Du, ne?
Ja.
Ein bisschen Clown gefrühstückt.
Ja, ein bisschen fahrig. Schon wieder unterbrochen.
Jetzt wollte ich gerade sagen. Entschuldigung. Das war jetzt das fünfte Mal. Also, ich wollte sagen, dass ich es immer wieder krass finde, auch wenn ich es natürlich eigentlich weiß und mich ständig damit beschäftige und auch in den letzten Jahren immer wieder mir diese Zahlen angeguckt habe. Aber in Vorbereitung auf heute haben wir uns die Zahlen angeguckt und ich bin mir sicher, wir könnten jetzt eine Quizfrage machen und niemand würde das raten. Rückenschmerzen sind der häufigste Grund für eine Krankschreibung in Deutschland und im Jahr gibt es 40 Millionen Fehltage wegen Rückenschmerzen.
Das ist so bitter.
Das ist so krass.
Wie viele Arbeitnehmer gibt es denn auch, 40 Millionen oder so ungefähr?
Ja, so.
Ja, NehmerInnen.
Das ist doch total irre.
Ja.
Und eigentlich würden wir natürlich denken, wie Rückenschmerzen? Rückenschmerzen ist ja wohl, also das ist ja wohl jetzt total einfach zu lösen, aber es ist natürlich totaler Quatsch. Die zweite Zahl, die ich auch bemerkenswert fand, war, dass 30% der Deutschen wegen Rückenschmerzen zum Arzt gehen.
Ja.
Das ist auch
30%. Was sind das dann? Irgendwie 30 Millionen, ein bisschen weniger. Nee, 25 Millionen, 26, 27 Millionen. Alter. Ja, das ist bitter.
Ja, ist auch egal, weil es ist einfach Gaga. Es ist einfach wahnsinnig
viel. Wegen Rückenschmerzen zum Arzt. Ja. Schon so, ja.
Ja, also weil dann ist es ja so, okay, es ist nicht weg, es ist nicht weggegangen, es ist nicht...
Genau, das machst du ja nicht, es zieht da einmal, sondern bis du da zum Arzt gehst, überhaupt einen Termin kriegst.
Ja. Nee, und die Zahlen sind auch, es ist irgendwie so 15% haben chronische Rückenschmerzen und bla bla bla. Also es ist wirklich so, es ist einfach eine Volkskrankheit. Ganz, ganz viele Menschen haben Rückenschmerzen.
Ja.
Und irgendwie gibt es keine, immer noch nicht durchdringend sozusagen eine gute Versorgung dafür, eine gute Behandlung dafür. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass wir zwei verschiedene, habe ich das jetzt abgeschlossen? Habe ich nicht abgeschlossen. Was ist mit mir eigentlich heute los? Ja, wirklich. Wir behandeln das Thema in zwei Folgen. Also wir sprechen diese Woche und nächste Woche darüber und haben so ein bisschen die Aspekte, die wir wichtig finden, dazu aufgeteilt. Also nächste Woche sprechen wir vorrangig über Neuro und Psyche, also alles, was das Gehirn betrifft. Und heute sprechen wir über Schmerzbilder und biomechanische Ursachen.
Mhm. Schluck Wasser?
Ja. Dankeschön. Ich wollte eigentlich mit denen, da musst du sowieso reden, da kann ich auch einen Schluck Wasser trinken, starten mit den typischsten, gibt natürlich ganz viele, aber mit den typischsten Fehlerbildern.
Ja. Ja, das Spannende ist, dass diejenigen, die Fehlerbilder haben, ach so, sorry, in dem Wasser ist Salz. Das hätte ich sagen können. Magst du gar nicht? Ich habe da ein bisschen Elektrolyte reingetan.
Das ist aber... super lecker. Ja, dankeschön. Gerne. Vielen Dank für den Schluck Wasser.
Gerne.
Ja, das ist richtig drin, nett. Ja,
das ist nett. Das ist schön. Also spannend bei den Fehlerbildern finde ich, dass die allermeisten Menschen ihr Fehlerbild nicht richtig einschätzen.
Mhm.
Und möglicherweise das häufigste oder eines der häufigsten ist, das Fehlerbild, bei dem
ich also weiß mal, Fehlerbild sprechen wir von Körper.
Ja, ich spreche jetzt erstmal von Haltung.
Ja.
Also ne, die
statisch.
Statisch, genau. Wie steht jemand? Und das ist natürlich sehr wichtig, wie er steht, weil das die Anfangsposition ist für alles, was du tust. Und logischerweise ist es so, wenn du schon falsch anfängst, dann ist es nicht unwahrscheinlich, sondern es ist einfach ausgeschlossen, dass daraus eine richtige Bewegung folgt. Das geht nicht. Das ist wie eine Mathe. Du kannst nicht irgendwie Folgefehler. Ja, FF. Hatte ich häufiger mal.
Ja.
Ja. und das heißt, wenn du schon falsch stehst, dann wird es nicht möglich, daraus eine richtige Bewegung zu entwickeln. Und dieses falsche Stehen ist jetzt wieder bei Haltung ist das Entscheidende, dass es nicht die eine Haltung gibt, sondern es gibt, also doch, es gibt die eine Haltung, aber die eine Haltung für dich und nicht die allgemein richtige Haltung. Mhm. Haltung ist immer dieses Ding mit, dass dann, wenn man nur das Wort Haltung sagt, alle die Brust hochreißen und die Schulter nach hinten unten nehmen.
Ja.
Und das ist
so dieses... soldatisch.
Genau, oder so soldatisch. Ja. Oder ich habe das im Karate gelernt. Oder es gibt es im Yoga, im Turnen, im Reiten und so weiter. Und das ist aber eben eine soziale Haltung, die überhaupt gar keinen Sinn macht, bei der man sich eigentlich nur wirkt und alles verschlechtert. Sollte man lassen. Kind sitzt gerade, ist so, ja, aber nicht das, was du meinst. Und Faden verloren.
Haltung.
Ah, Haltung. So, es gibt die eigene Haltung, die für einen richtig ist. Und ein sehr häufiges Fehlerbild ist schlicht, dass das Becken sehr weit vorne ist. Mhm. Und das ist etwas, was wahrscheinlich daher kommt, dass wir alle so viel sitzen oder dass wir keine schweren Dinge mehr tun oder was auch immer, ist auch egal. Aber das ist wohl der häufigste Fehler. Und da kann es sein, dass jemand dann auch noch im Hohlkreuz steht oder auch noch schief oder sonst irgendwas. Aber nur daraus entstehen schon eine Menge uncooler Sachen. Mhm. Und sehr oft ist es aber so, dass jemand, der so steht, von sich selbst sagt, ich stehe im Hohlkreuz. Mhm. Hohlkreuz ist aber so diese Entenposition. Mhm. Hohlkreuz heißt, ich stehe mit dem Oberkörper tendenziell gerade und habe mein Becken nach hinten rausgekippt, so dass mein Schambein quasi nach unten fällt
und der Po endlich
halt. Genau, ja. Wir nennen das liebevoll Marilyn.
Ja. Ja.
Genau, und das ist das, was die meisten Leute, wenn ich sage, stell dich mal, übertreib mal deine Fehlhaltung, machen sie das. Mhm. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist oft, dass das Becken eben zu weit vorne ist. Und wenn das Becken zu weit vorne ist, dann passieren ein paar Sachen, die wirklich uncool sind. Und die beiden wichtigsten sind wohl, dass man den Po nicht mehr richtig einsetzen kann. Mhm. Der Po ist super hilfreich und wichtig, ist der größte und stärkste Muskel. Das heißt, der hat eine Menge Funktionen beim Stehen, beim Halten, beim Gehen, beim Beugen, beim egal was. Und der ist dann in einer Position, in der er schon komplett gebeugt ist. Das heißt, er kann nichts mehr machen von da aus.
Okay, also ich stelle mir das jetzt vor, unser Tipp ist sowieso, ne, stell dich hin, mach ein Foto von dir, von der Seite.
Absolut.
Und guck dir das an. Und
genau.
Nicht stell dich vor den Spiegel, weil das ist viel schwerer, das einzuschätzen. Und da liegt man dann oft daneben.
Es geht auch gar nicht, weil man ja den Kopf verdreht. Man muss sich selbst von der Seite anschauen. Wenn du den Kopf verdrehst, ändert das schon wieder alles. Insofern.
Okay, also Handy hinstellen.
Handy hinstellen, seitliches Foto, Selbstauslöser oder kurzes Video hinstellen, auch okay. Und dann von der Seite beurteilen. Und,
okay, und diese Position, wie du meinst, halt mit Becken zu weit vor, erklär mal genau, weil, also von wo zu weit?
Ja.
Also was heißt zu weit?
Eigentlich kann man sagen, also für die meisten ist es natürlich individuell und abhängig vom Körperbau und so weiter, aber es ist schon grob so, dass man sagen kann, dass das Becken mittig über den Füßen sein sollte und der Brustkorb über dem Becken. Das heißt, wenn meine vordere Rippe über meinem vorderen Becken ist und meine hintere Rippe über meinem hinteren Becken, dann bildet das Ganze eine stimmige Form, die gut zu stabilisieren ist. Mhm. Und
weil der Abstand, also gut zu stabilisieren, damit meinst du den Rumpf?
Abstand. Genau,
da
komme ich zu,
Okay.
Erstmal ist nur wichtig, wenn das so ist, dann bedeutet das bei Männlein und bei Weiblein, dass das, was am weitesten vorne ist, die Brust ist und das, was am weitesten hinten ist, der Po ist. Mhm. Und wenn man guckt und eine Linie zieht und guckt, was ist am weitesten hinten? Und das, was am weitesten hinten ist, ist nicht der Po, sondern der obere Rücken. Mhm. Dann ist das ein Problem.
Okay, also das heißt, eigentlich muss man sich das Foto ausdrucken, so ungefähr, kann man auch
am Bildschirm machen. Ja, man kann es auf dem Handy machen, so, das geht schon, genau. Und da muss man gucken, was ist das, was am weitesten hinten ist? Und wenn das nicht der Po ist, sondern der obere Rücken, dann ist irgendwas faul. Mhm. Und genauso ist es nach vorne hin auch. Das ist jetzt, nach vorne ist oft das Ding sozusagen, ja, ich habe so einen dicken Bauch. Ist so, warte mal, wenn wir sehen, können wir gar nicht beurteilen. Weil so wie du stehst, ist das, was du am weitesten nach vorne schiebst, dein Bauch, korrekt. Mhm. Aber würdest du richtig stehen, ist dann die Frage. Ist das, was am weitesten vorne ist, der Bauch wegen Bauchfett? Kann sein, aber meistens eben nicht. Sondern es ist dann so, dass das, was am weitesten vorne ist, die Brust oder die Brustmuskulatur, je nach, ne, also ob man jetzt männlich, weiblich, wie auch immer, aber es ist, es darf eben nicht das Becken sein oder eben der Bauch.
Und bei Frauen ist es ja auch oft so, dass man diese Haltung hat, weil, also das eine ist sozusagen biomechanisch, was setze ich ein? Ja. Und das andere ist ja so eine Sozialisierung, ne? Also ich schieb ja nicht meine Brust nach vorne, weil ich die ja entweder verstecken will oder das Gefühl habe, ich muss mich schützen oder wie auch immer. Also ja, das
ist ein Riesenproblem, weil ich dann mit in dem Fall derjenigen dann natürlich sagen muss, das ist die richtige Haltung, was eh schon blöd ist. Ich als Mann sage einer Frau, pass auf, so musst du stehen. Mhm. Und sie so, aber genau deinetwegen stehe ich ja nicht so im Prinzip. Also, außer, dass ich jetzt nicht bin, aber. Aber natürlich ist der Gedanke von, wenn du alleine, also Haltung und Bewegung ist ja auch immer eine Kommunikation.
Ja.
So, und diese Art der Kommunikation, da kann ich natürlich wenig zu beitragen, außer mich selber richtig zu verhalten, aber. Der Gedanke ist, du alleine zu Hause, wie solltest du stehen?
Ja.
Und dann ist es so, dass das, was am weitesten vorne sein muss, eben die Brust und das, was am weitesten hinten ist, weil so ist der Körper gebaut.
Ja.
Und natürlich ist es dann, so komme ich mir komisch vor. Mhm. Und das ist bei Männern auch nicht anders. Mhm. Jemand, der sozusagen so laid back steht und dem man dann...
Dass der Oberkörper so nach hinten
genau,
ist.
Genau, Oberkörper hinten. Mhm. Und das macht ja viel. Das heißt, zurückgelehnt ist erstmal nicht aggressiv. Wenn ich einen Mann dann so hinstelle und sage, so musst du stehen, sagt er, das sieht ja super aggro aus, so kann ich nicht rumlaufen. Und dieses Zurückgelehnte macht einen ja auch kleiner. Das heißt, gerade wenn Menschen groß sind, nutzen sie das, um auf das Level des Gegenüber runterzukommen und den anderen nicht so einzuschüchtern sozusagen. Mhm. Das heißt, wenn derjenige sich dann groß macht, dann wirkt das bedrohlich für den Gegenüber. Das will er aber ja vielleicht gar nicht, oder sie.
Ja.
Und deswegen stecken da ganz viele Aspekte drin, die aber biomechanisch einfach
Mist.
Ja, genau. Nicht gut für denjenigen, der es macht.
Ja.
Das führt einfach zurück.
Würde auch argumentieren, dass es noch andere Gründe gibt, warum das Mist ist. Aber das ist jetzt vielleicht für die Folge nächste Woche. Ja.
Tick zu weit,
aber ja. Okay, gut. Also du hast jetzt gesagt, du brauchst diese, also es geht um es geht um die richtige Haltung, es geht um den Abstand zwischen Rippen und Becken.
Genau.
Weil wenn ich nach hinten gelehnt bin, also der hinterste Punkt mein oberer Rücken ist, dann habe ich im Prinzip den Bauch aufgerissen. So kann man sich das vorstellen.
Ja,
ne?
Also im Prinzip ja. Also erstmal, wenn du nach hinten gelehnt bist, dann könnte es sein, dass du vorne noch den richtigen Abstand hast. Es wäre aber schon so weit, dass du den Po im Prinzip nicht mehr einsetzen kannst. Und der Po ist
Weil der Muskel in dem Winkel nicht funktioniert. Weil man checkt ja nicht, wieso kann man den nicht einsetzen.
Ja,
weil der arbeitet in dem Winkel nicht.
Ja. Ich zeige das gerne am Arm. Also das heißt, wenn du den Arm 90 Grad beugst, dann ist das ein guter Winkel für den Bizeps. Und da kannst du viel Kraft erzeugen. Wenn du den
Ich dagegen drücke und dann habe ich keine Kraft.
Ja. Wenn ich den Arm aber ganz beuge und dann daran ziehe, dann gibt das fast einen Krampf im Bizeps. Ich habe mir gerade einen Krampf im Bizeps gemacht. Sehr gut. Trottel. Super, ich dehne mich mal hin. Das heißt, so ist es für den Po auch. Der ist schon ganz am Anschlag und kann da nichts mehr bewirken. Aber der Po ist der Initiator für alle Bewegung. Das heißt also, dass das Grundmuster menschlicher Krafterzeugung ist, Kraft wird in der Hüfte erzeugt und im Rumpf weitergeleitet. Und das geht dann nicht. Das heißt, man muss es irgendwie anders machen. Und der zweite Punkt ist, dass der Rumpf stabil sein muss. Der Rumpf ist der verletzliche Teil. Das heißt, der Körper dreht sich immer darum, irgendwie Sicherheit zu erzeugen und der Rumpf muss stabil sein. Hat jeder schon gehört.
Warum ist der Rumpf der verletzliche Teil?
Naja, weil die, wenn du dir einen Oberschenkel vorstellst, da ist ein Knochen in der Mitte und außen dran hängt Fleisch.
Ja.
Das hält.
Ja. Am Arm auch.
Am Arm auch,
ja.
Genau. Und der Schädel ist auch super, weil Betonkugel und wichtiges Zeugs innen drin, aber ist safe.
Ja.
Und wenn du dir die Wirbelsäule anguckst, bist du so, wieso ist das eigentlich nicht steif? Weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Und dann sind da irgendwie Rippen drumrum und vorne hängt Darm raus.
Ja.
So, und das wäre ganz gut, wenn es nicht raushängen würde, sondern wenn das irgendwie drin bliebe. So.
Ja.
Und jetzt ist aber das Teil, muss sich in alle Richtungen bewegen. Das heißt, wenn du atmest, gehen die Rippen auf und zu, geht der Bauch raus und rein. würde man sagen, das ist irgendwie keine sonderlich coole Konstruktion. Das ist bei Wespen besser oder so. Die haben ein Exoskelett, da ist alles drin.
Ja.
Das hält. Aber
warum ist es bei uns so? Nur wegen der Kinder, aber das macht ja keinen Sinn. Warum
ist es beim Mann so? Könnte man auch, genau, gibt es eine Menge Theorien zu. Aber am Ende ist es so, dass die Konstruktion, die wir uns da gebaut haben, effizienter ist. Heißt also, wenn man alles das konstruiert, können wir mehr Kraft, Stabilität, Ausdauer, Bewegung erzeugen, als wenn wir ein steifes Gerüst hätten.
Okay.
Außerdem sieht es cool aus. Sonst so soldatischer, wie das will man nicht.
Ja, okay. Aber also das heißt, ja gut, man muss es nur eben stabilisieren. Okay, also wir wollen den Rumpf stabilisieren.
Genau. Und da ist die gleiche Logik. Eine der wichtigsten, also es gibt eine Menge Fragen, ist jetzt nicht so, dass nur der Bauch den Rumpf stabilisiert, aber ist schon ein essentieller Teil so. Und die sehr häufig ist der Gedanke, ja, ich muss Bauch trainieren, ich muss noch mehr Bauch trainieren, ich muss richtig Bauch trainieren, Vollgasbauch trainieren. Dann gibt es ganze Sportarten, die sich darum drehen, Bauch zu trainieren, einzelne Workouts, so. Und am Ende ist aber das, was zählt, wieder dieses gleiche Beispiel mit Muskeln haben Winkelkräfte. Das bedeutet, wenn ich einen Muskel überdehne, wenn die Bauchmuskulatur, wenn man es vereinfacht, geht die Bauchmuskulatur von den Rippen bis runter zum Schambein. Könnte man jetzt noch unterteilen, aber kann auch lassen. Und der richtige Abstand für mich ist derjenige, in dem meine Bauchmuskulatur eine Menge Kraft erzeugen kann. Und wenn meine Bauchmuskulatur auch nur halbwegs okay ist, und das ist sie eigentlich bei allen Leuten, dann kann die das dann in dieser Position stabilisieren. Wenn ich aber jetzt mich nach hinten lehne und mein Becken fallen lasse, dann wird der Abstand von Becken zu Rippe, wie kann man das beschreiben sozusagen? Also ist das verständlich?
Ja.
Das heißt, wenn ich mich einfach im Stand nach hinten lehne, dann wird meine Bauchmuskulatur länger.
Der Abstand zwischen Rippe und
Wird größer. Schambein
wird größer.
Ja. Und dann ist es so, dass je gedehnter die Bauchmuskulatur, umso exponentiell schlechter ist die Bauchmuskulatur, die Krafterzeugung.
Ja.
Und das heißt,
einfach nur, weil sie, sie in einer falschen Position
ist. Ja, so ist es, wie gesagt, mit dem Bizeps auch. Wenn ich meinen Bizeps gestreckt habe und dann versuche, da Kraft zu erzeugen, dann ist mein Bizeps, obwohl ich einen richtig heftigen Bizeps habe,
selbstverständlich
Kanonenkugel, trotzdem in der Position kommt da nicht so viel. Und mit dem Bauch ist das Gleiche. Du kannst die derbsten Bauchmuskeln haben. Wenn du in so einer Position stehst, wirst du da keine Stabilität erzeugen
können. Die nicht aktivieren können.
Das funktioniert nicht. Weil Muskeln winkelabhängig arbeiten.
Funktionieren, ja.
Genau. Und deswegen ist es so, egal wie
das hart Physik. Es,
geht's, ja, Biophysik eher so. Ja. Also es ist gar nicht so sehr, ja, die Länge wäre ja okay, aber es ist so, dass die Muskeln so gebaut sind, dass sie in der Überdehnung einfach schlechter Kraft erzeugen können.
Ja.
So simpel.
Okay.
Und
das heißt, ich muss mich also wenn ich stehe, muss ich in einer Position stehen, weil das ja die Anfangsposition jeder Bewegung ist, die meinem Körper entsprechend gut funktionierende Winkel hat.
Genau.
Ja.
Und das ist, am Ende ist das, also natürlich kann das auch kompliziert werden und so, aber eigentlich ist es so, dass man sagen kann, wenn du stehst und schlecht stehst, versuch deine Bauchmuskeln anzuspannen, versuch deinen Beckenboden anzuspannen, dann merkst du, geht so. Und dann probierst du eine andere Position aus, dehnt sich noch mehr nach hinten von mir aus und merkst, okay, so geht's gar nicht. Und dann probier andere Positionen aus, komm mit dem Oberkörper weiter vor, hol dein Schambein hoch, senk die Rippen, atme etwas aus, kannst du dann deinen Bauch besser anspannen. So kann man sich über Gefühl dem annähern, weil das Gefühl ist ja dafür da, dass wir checken, was mit unserem Körper ist.
Ja.
Und das Gefühl hilft schon. Also es gibt auch Sachen, die trügen so, aber dennoch, man kann einfach fühlen, geht das hier besser? Ja, okay, dann wird die Position besser sein.
Und dann ist ja die Frage, warum muss ich das machen, wenn ich Rückenschmerzen habe?
Ja, genau. Also wenn vorne keine Stabilität ist, dann rutscht im Prinzip alles, was im Bauch ist, nach vorne raus. Und das merkt das Gehirn und dann gibt es unterschiedliche Gründe für Rückenschmerzen. Entweder versucht der Körper direkt hinten Stabilität zu erzeugen, das heißt, er krampft alle Muskeln hinten zusammen. Oder, das ist wohl sehr häufig, vielleicht das häufigste, wenn man sich überlegt, die Bauchmuskulatur soll dafür sorgen, dass der Oberkörper nicht hinten rüber klappt. Das ist im Wesentlichen das, was passiert. Wenn das Becken steht, ist der Oberkörper oben drauf, hinten ist die Wirbelsäule, die hält erstmal oder hält zumindest besser als nichts sozusagen. Und vorne soll dann die Bauchmuskulatur verhindern, dass man hinten rüber klappt.
Ja.
Wenn die das nicht tut, ist die Frage, wer verhindert das denn dann?
Ja.
Und da gibt es eine andere Muskulatur, das sind die Hüftbeuger, die können das auch verhindern. Das Problem ist, dass die halt nicht vom Becken zur Rippe gehen, sondern die gehen halt vom Bein, das ist noch okay, aber durch den Bauchraum durch, von innen an die Wirbelsäule. Mhm. Und dann verhindern die, dass man hinten rüberklappt. Mhm. Und das ist ja eigentlich was ganz Nettes so. Also wenn man dann aber hört, wie insgesamt gesprochen wird über, ja, die Hüftbeuger, ah, die darfst nicht trainieren. Also Hüftbeuger trainieren habe ich, wenn ich das gezeigt habe, kriege ich immer wieder die Rückmeldung, nee, Hüftbeuger auf keinen Fall trainieren, die sind schon zu stark. Das ist ein gängiges Problem, dass Muskeln zu stark sind.
Ja.
Das kommt ziemlich oft vor so. Und die sind zu stark, die darf man nicht trainieren und die muss man entspannen, mhm, und dann gehen die Rückenschmerzen weg.
Ja.
Und das Ding ist, das stimmt natürlich, weil die Hüftbeuger sind dann die einzigen, die den Rücken noch tragen. Die verhindern, dass man hin rüberklappt, rüberklappt ist nicht das Problem, sondern dass man einen Bandscheibenvorfall kriegt oder dass man,
ja,
einen Hexenschuss kriegt oder sonst irgendwas. Und da müsste man ja eigentlich sagen, danke lieber Hüftbeuger, dass du diese Aufgabe übernimmst und nicht, scheiß Hüftbeuger, ich dehne dich jetzt und drück drauf und mach dich fertig. Du bist derjenige, der mir Schmerzen verursacht. Mhm. Ist so, nee, 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 die Schmerzen verursachst du dir schon selber und der Hüftbeuger hilft dir gerade.
Der versucht noch
als
zu retten,
letzte sozusagen. Instanz,
ja,
sozusagen.
Ja.
Also.
Ja, okay, ja. Das heißt, was das Fiese an diesem Hüftbeuger ist, dass, wie du eben beschrieben hast, wie der läuft, der so gemeine Schmerzen macht, weil das immer dieses, das zieht, es zieht mir ins Bein sozusagen, ne? Es ist sehr weit unten und es ist immer so dieses Gefühl von, also ich spreche aus Erfahrung, es ist immer dieses Gefühl von, da ist auf jeden Fall was kaputt und es ist auf jeden Fall immer so, das könnte gefährlich sein.
Ja, der ist sehr tief und alles, was tief drin ist, fühlt sich immer sehr bedrohlich an, ja, aber am Ende ist es auch so, ich meine, wenn man sich vorstellt, die Wirbelsäule hat ja so eine Doppel-S-Form sozusagen und in der Lendenwirbelsäule gibt es eine Beugung nach vorne, eine Lordose und die soll eigentlich von beiden Seiten getragen werden. Mhm. In der Situation wird sie aber nur von vorne vom Hüftbeuger gezogen. In die noch mehr Beugung, ins Hohlkreuz. Und das ist schon scheiße. Also so entstehen Bandscheibenvorfälle.
Ja.
Ist schon richtig. Und Bandscheibenvorfälle, ich sage zwar oft, dass die Bandscheibenvorfälle nicht die Ursache für die Schmerzen sind und sehr viele Leute Bandscheibenvorfälle haben und damit gut leben, aber das ändert nicht, dass Bandscheibenvorfälle trotzdem scheiße sind. Also das ist schon nicht so gedacht. Die Wirbelsäule soll schon übereinander stehen und nicht vorne rausgelitschen.
Ja.
So.
Ja.
Und das macht diese Position. Wenn ich dann aus der Position hebe, wird die Bandscheibe in genau die Position gezogen, dass sie vorrutschen kann. Und deswegen, das ist schon nicht die optimale Konstellation. So.
Okay, ja. Der nächste Punkt war in Bewegung. Also es gibt ganz typische Dinge, die passieren in Bewegung, nicht nur statisch. Das erste ist das ist ein Test, das können wir jetzt alle ausprobieren.
Okay.
Wenn ich, also auf den Stuhl setzen und dann aufstehen und dann sagen, in welche Richtung die Knie sich bewegt haben.
Genau, das hilft sehr.
Machen. Einmal machen.
Also einmal machen, Pause.
Genau, hinsetzen, aufstehen. Und jetzt ist die Frage, gehen die Knie nach vorne oder nach hinten? Die Pause ist vorbei.
Pause ist vorbei, okay. Was ist denn jetzt, wenn jetzt jemand das beim Autofahren hört oder so?
Kurz parken. Dann ist, ja, genau, bitte rechts ranfahren.
Bitte rechts ranfahren. Ja, also, willst du das sagen?
Nee.
Nee, okay. Also der Test sagt, welche Muskelgruppen man dominant benutzt.
Mhm.
Und es ist so, dass bei den allermeisten Menschen die Knie nach vorne gehen.
Mhm.
Und
das ist falsch.
Ja, ist richtig. Also kann man alles. Ja, also ja, erstmal ist es falsch, ja.
So.
Für viele ist es nicht schlimm. Denn wenn man insgesamt genug Stabilität hat, dann kann man das ab und aufstehen ist jetzt auch nicht die größte Belastung des Tages.
Mhm.
Aber es zeigt halt, dass man in dem Fall Quadrizeps dominant arbeitet. Das heißt also, man hat an den Beinen verschiedene Muskeln, vorne ist der Quadrizeps, hinten sind die Ischios plus Po und dann gibt es auch Adduktoren und so weiter. Und wenn man beim Aufstehen die Knie nach vorne schiebt, dann bedeutet das, dass man Quadrizeps dominant arbeitet.
Und Quadrizeps ist der Muskel, der vorne an der...
Vorne drauf.
Am Oberschenkel.
Genau, wenn man auf seinen Oberschenkel runterguckt, dann sieht man den Quadrizeps.
Mhm.
Und es ist auch so, dass es eine Menge Menschen gibt, bei denen der Quadrizeps extrem gut ausgeprägt ist und der Rest nicht so.
Mhm.
Und
weil der Rest nicht mitarbeitet.
Genau,
ja.
Weil man dieses Bewegungsmuster hat. Und das heißt, wenn man beim Aufstehen so aufsteht, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man dieses Bewegungsmuster immer nutzt. Mhm. Das heißt also, man steht nicht nur so auf, sondern man geht auch so Treppen hoch, mhm, indem man im Prinzip nur den Quadrizeps und den Hüftbeuger nutzt, um die Treppe hochzukommen.
Und richtig, ich habe gerade Gänsefüßchen gemacht, wäre mit dem Po-Muskel aufzustehen. Wenn ihr das also jetzt nochmal ausprobiert, hinsetzen, aufstehen und dann ganz bewusst versucht, den Po anzuspannen, mitzunehmen und die Knie nach hinten schiebt, dann fühlt sich das vollkommen anders an.
Genau, das ist so, dass man dann im Prinzip den Po zuerst hochschiebt. Mhm. Ja, das heißt, es ist jetzt nicht, dass man dann kopfüber ist, aber der Po geht erstmal schneller hoch als der Oberkörper. Und das wäre eine hüftdominante Bewegung. Das heißt also, man setzt die Rückseite und den Po deutlich stärker ein. Und das ist was sehr vielen Menschen fehlt.
Mhm. Und das liegt auch vorrangig daran, dass sie sitzen.
Genau.
Den ganzen Tag.
Ja, genau. Ja. Wenn man lange sitzt, dann sitzt man auf seinem Po und vor allen Dingen auf der Rückseite der Oberschenkel und dann drückt man die platt, also die Rückseite der Oberschenkel. Man sitzt da drauf, das ist keine Stelle, auf der man eigentlich sitzen sollte.
Weil man sollte wo sitzen?
Auf den Sitzbeinhöckern. Das heißt, wenn man...
Weiter hinten.
Ja, nee, umgekehrt. Also eigentlich ist es eher so, ich sitze im Schneidersitz.
Ja.
Und wenn ich im Schneidersitz sitze, sind meine Beine weggeklappt und da kann ich nur auf den Sitzbeinhöckern sitzen und dafür sind die da. Das ist eine Kontaktfläche, das geht ganz gut. Und alle anderen Sitzformen, die meinen Oberschenkel hinten belasten, also so wie der ergonomische Bürostuhl, sind eine Katastrophe, weil sie Muskeln belasten. Und Muskeln sind keine Kontaktflächen. Wenn du Muskeln belastest, dann drückst du sie platt, drückst das Blut raus, sie werden nicht versorgt, findet das Gehirn auch nicht cool. Und wenn du dann aufstehst, hast du kein Blut in deinen Muskeln und dann kannst du sie nicht benutzen, um aufzustehen.
Und dann, genau, und das Gehirn erinnert auch sowieso gar nicht mehr, dass sie da sind, weil du
fühlt
hast
sie nicht,
genau, ist so, genau, wird einfach nicht mitgenommen.
Ja, sind im Prinzip eingeschlafen.
Ja,
so.
Ja.
Und deshalb ist es so, dass man dieses Muster dann nicht nur auf das anwendet, sondern auf alles. Das heißt also, man wird quadrizepsdominant Treppen steigen, aufstehen, man wird aber auch quadrizepsdominant eine Kniebeuge machen, man wird quadrizepsdominant
und
laufen.
Und gehen einfach, oder?
Genau. Ja, genau. Und das sind dann, man kann diesen Laufstil sehr klar erkennen. Das ist, wenn man sich mit Laufen beschäftigt, dann ist das, was man sitzendes Laufen nennt. Also das heißt, Hüfte stark gebeugt und die Beine im Prinzip vorm Körper beim Laufen, was biomechanisch gar nicht so günstig ist eigentlich.
Nee. Naja, aber man kann sich das ja vorstellen, ich stehe vom Stuhl auf und dann mache ich den ersten Schritt. Also so ja, muss ich ja denken.
Ja, ja.
Und dann nutze ich den Po ja auch nicht, weil der ist nicht aktiviert und deshalb nutze ich ihn dann nicht. Das heißt auch nicht beim zweiten Schritt und auch nicht beim dritten Schritt.
Ja.
Das ist der Grund, warum die Ausgangsposition im Prinzip das ist, worüber wir jetzt eben gesprochen haben. Weil wenn ich die Ausgangsposition habe, dann habe ich eine höhere Chance. Kann natürlich trotzdem sein, wenn ich das jetzt verstanden habe, wie ich starte, stehen muss und das Prinzip verstanden habe, aber ewig gesessen habe und in dem Moment nicht dran denke, kann es sein, dass ich trotzdem keinen aktivierten Po habe.
Genau, und dann kann es sehr gut sein, dass man aufsteht und es einem volles Pfund in den Rücken hackt.
Ja, einfach nur vom Aufstehen.
Nur vom Aufstehen, genau.
Ja.
Und die zweite zentrale Logik ist, vom Stehen in die Bewegung, kann ich den Rumpf stabil halten, während ich mich bewege. Und es ist so, also stabil heißt nicht Bauchmuskeln stark anspannen oder sonst irgendwas, sondern stabil heißt einfach nur gleicher Abstand. Das heißt, kann ich, wenn ich vom Stuhl aufstehe, den Abstand von Becken zu Rippe gleich halten. Und das ist keine 0- oder 1-Regel. Es ist schon erlaubt, seinen Rumpf zu bewegen. Das kommt beim Gehen vor und so weiter. Aber man muss in der Lage sein, bei einer hohen Belastung, und es ist natürlich hochindividuell, was eine hohe Belastung ist. Für manche ist eine Tüte eine hohe Belastung, für manche sind es, keine Ahnung, wenn du jetzt wieder Olympia geguckt hast, Frau Beils kann eine Menge Winkel ganz gut stabilisieren auch so. Aber gut, wir sind halt nicht Frau Beils, insofern je höher die Last für dich ist, umso wichtiger ist es, dass du den Abstand stabil halten kannst, gleich halten kannst. Und das hat was mit Kraft zu tun, aber das hat vor allen Dingen auch was mit Koordination, mit Wahrnehmung zu tun, überhaupt zu wissen, wie das geht. Was muss ich machen, damit der Abstand gleich bleibt? Und in den meisten Fällen, wenn jemand lernt, erstmal überhaupt diesen Abstand gleich zu halten, geht es ihm schon viel besser. Das ist was einfach Stabilität gibt.
Und der letzte Punkt, den ich mir hier notiert habe, waren die Beweglichkeit der Gelenke.
Ja, genau. Das heißt also, Wenn ich zum Beispiel, wenn ich gehe, dann ist es wichtig, dass ich eine gute Innenrotation in der Hüfte habe. Mhm. Ja, die Innenrotation in der Hüfte ist sehr wichtig. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das testen. Also wer von euch sitzt, ich setze mich mal selber hin, um zu zeigen. Um zu,
jetzt bist du zu weit weg.
Jetzt bin ich zu weit weg. Okay, warte. Also, wenn ihr sitzt, Beine vor euch, dann könnt ihr ein Knie anheben und das Knie da lassen, wo es ist, aber den Unterschenkel zur Seite drehen. Und so, dass der Fuß nach außen geht. So wie so ein Scheibenwäscher falsch rum. Mhm. Ja, und dann ist die Frage, wie weit geht das Bein? Und wenn das Bein bis auf 45 Grad geht, ohne dass ich das Knie hebe oder nach außen oder nach innen bringe oder so, dann ist das wohl eine ganz gute Innenrotation. Mhm. Wenn das weniger geht, dann ist es zu wenig. Mhm. Und das Problem ist, dass diese Bewegung beim Gehen vorkommt. Mhm. Das heißt, wenn ich keine Innenrotation habe oder auf einer Seite eine schlechtere Innenrotation habe und gehe, dann bedeutet das, dass ich jedes Mal, wenn eigentlich diese Bewegung kommen müsste, ich stattdessen einen Schlag in den Rücken kriege. Ja. Also ich kriege jedes Mal einen Druckpunkt, das Becken wird einmal nach vorne gekippt und knallt einmal in die...
Weil ich sonst nicht den Schritt machen kann.
Genau.
Ja.
Und das heißt, bei jedem Schritt, wenn du auf einer oder auf beiden Seiten eine fehlende Innenrotation hast, kriegst du jedes Mal, wenn du einen Schritt machst, einen kleinen Schlag in den Rücken. Mhm. So als würde einer dich ins Hohlkreuz pushen. Mhm. Und kannst überlegen, wie lange geht das, bis es halt wehtut.
Ja, okay. Und jetzt ist ja die Frage, was machen wir jetzt dagegen?
Gegen alles das?
Ja.
Okay. Ja, also, genau, also das Erste ist...
Eine Kniebeuge.
Natürlich.
Natürlich.
Was denn sonst? Naja, es ist halt, also das Erste ist, wahrzunehmen, was ist.
Ja.
Wie stehe ich?
Ja.
Und das geht eben nicht, indem man sagt, ja, ich stehe im Hohlkreuz und ich muss diese alte Haltung einnehmen, diese Ballett-Soldat-Sonst-was-Haltung, ja. Karate, egal wie, sondern... Mach ein Video, mach ein Foto, guck hin, wie stehst du denn? Mhm. Und das wahrzunehmen. Und dann ist es so, dass das, wenn man das versucht, besser zu machen, zu sagen, ich hänge einfach wahnsinnig weit hinten, okay, komm weiter vor, dass das strange ist. Mhm. Dass man sagt, hey, so kann ich gar nicht rumlaufen. Also, naja, versuch's doch mal. Mhm. Wenn irgendjemand sagt, was ist denn mit dir los, wie gehst du denn? Dann hast du wahrscheinlich übertrieben, aber das passiert nicht. Mhm. Sondern
und man empfindet es ja nur selber so. Also das wissen wir ja von unseren KundInnen. Es ist so, stell dich so hin, dann fühlt es sich im ersten Moment super merkwürdig an und man denkt, hä, jeder wird mich ansprechen. Mhm. Und dann stellt man fest, es ist natürlich Quatsch. Also im Laufe der Zeit, erstmal, wenn man sich im Spiegel anguckt, stellt man fest, es sieht gar nicht so komisch aus.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch eine reine Gewöhnungssache und natürlich ist es auch eine Neurosache, zu sagen, okay, wie fühlt das Gehirn dann diese Position und dann ist das irgendwann die Default-Position, dann ist das die richtige.
Ja, also man muss ein bisschen mehr machen, bis das normal wird, aber so fängt es auf jeden Fall an.
Ja.
Und dann ist das Nächste, naja, wenn irgendwo Beweglichkeit fehlt, dann hilft es ja wohl, das mal irgendwie zu lösen.
Also, ja.
Das heißt, wenn du eine fehlende Innenrotation hast, dann musst du wohl irgendwas machen, um deine Innenrotation zu verbessern. Mhm. Also ob das dann jetzt dehnen ist oder mit dem Ball draufdrücken oder irgendwelche Nervendehnungen oder Neuroübungen oder was auch immer. Mhm. Aber also wenn es geht darum, die richtige Bewegung zu machen. Mhm. Und wenn du nicht die Beweglichkeit hast, überhaupt die richtige Bewegung zu machen, dann ist blöd. Das geht nicht.
Ja.
So, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Ja.
Und dann ist halt, was ist denn jetzt die richtige Bewegung? Und da wird es natürlich ein Ticken komplizierter. So, aber also wir machen es ja so, dass wir dann mit verhältnismäßig einfachen Bewegungen anfangen. Und das ist halt das Ding. Die Kniebeuge ist halt einfach. Wenn du überlegst, wie komplex es gehen, richtig komplex. Und Joggen und, keine Ahnung, eine Vorhand beim Tennis oder sonst was, das ist richtig kompliziert, weil Unilateralrotation, was macht die eine Seite, was macht die andere Seite, Timing und so weiter. Und der Vorteil von der Kniebeuge ist, dass beide Seiten das Gleiche machen und du unglaublich viel Zeit hast. Du kannst sie nämlich auch langsam machen. Mhm. Und die Kniebeuge ist erstmal auch sehr leicht, weil du das Körpergewicht durch zwei teilst. Deswegen ist das ein guter Einstieg. Und die Kniebeuge muss ja auch nicht gleich bis in die Hocke sein, sondern das Beispiel mit dem vom Stuhl aufstehen, da steckt schon eine Menge drin.
Mhm.
Und nur zu gucken, wenn ich vom Stuhl aufstehe, gehen meine Knie vor oder zurück.
Ja.
Und beide Elemente zu spüren und zu sagen, okay, ich schiebe mein Knie vor, das fühlt sich so an, jetzt geht es voll in meinen Quadrizeps, kann ich, kein Problem, außerdem zieht es mir nichts in den Rücken. Und wenn ich jetzt übertrieben das Becken zuerst hochschiebe und die Knie nach hinten bringe, dann ist so, interessant, das ist also mein Po, das sind meine Ischios, die machen auch was, lustig. Mhm. Und dann wäre die nächste Frage, schaffst du es, Becken und Rippe im selben Abstand zu halten? Die meisten nicht, die meisten gehen irgendwo in der Mitte auf und wieder zu oder So, und dann wäre die Frage, kannst du vom Stuhl aufstehen, den Abstand gleich halten und oben in der richtigen Position ankommen? Mhm. Oder landest du wieder in der alten? Und so kann man sich dann langsam fortentwickeln und sagen, okay, ich kann jetzt korrekt aufstehen und in der richtigen Haltung landen. Okay, kannst du das auch ein bisschen tiefer runter? Mhm. Kann man dann Kniebeuge nennen oder nicht? Mhm. Und dann würde man sagen, ja, okay, das Problem ist aber, du teilst dir immer noch die Kraft durch zwei. Also würdest du sagen, du machst es erstmal ein bisschen schwerer. Mhm. Gewichte, mhm. Langhantel. Muss nicht gleich Langhantel sein, aber könnte. Und so baut man es dann auf. Und dann ist es irgendwann okay, jetzt kannst du es mit beiden Beinen. Und dann kannst du es dann auch in der einseitigen Bewegung. Und so fängt man dann an, diese Grundprinzipien von richtigen Muskeln benutzen, richtige Bewegung auf immer komplexere Bewegungen auszuweiten, bis man dann irgendwann diese Dinge auch beim Gehen kann oder auch beim Tüte aus dem Auto heben kann oder so.
Ja, und ich glaube, dass das Grundsätzliche eben dieses zu erkennen und zu sagen, es geht nicht, da ist nichts kaputt, das ist nicht was ich muss nicht zum Arzt gehen, der mir dann sagt,
nehmen Sie Ibu.
Genau, ich muss jetzt das und das tun oder so, sondern einfach zu sagen, okay, ich fühle dahin, ich stell mir diese Fragen, die du gerade gestellt hast, und ich habe eine Selbstwirksamkeit, etwas daran zu tun. Und es ist nicht 0 oder 1, es ist nicht so, ich kann auch, du kriegst auch Rückenschmerzen. Klar. Es ist nicht so, dass wir sozusagen das ultimative, wenn ich erst das erreicht habe oder ich bin noch so weit hinten dran, das schaffe ich nie oder ne, an den Punkt komme ich nie. Nein, es kann sein, also es ist ein bewegliches Konstrukt sozusagen. Klar. Und es ist nicht so ein zementiertes, ja, und das ist dann das, was ich erreichen muss und dann habe ich nie wieder Rückenschmerzen, sondern es ist einfach der Hinweis des Körpers auf, hey, hier läuft irgendwas nicht so, wie es für mich optimal ist, und deshalb ist es auch nicht, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es ist nicht so was Abgegrenztes, sondern es ist etwas, was sozusagen zu mir gehört.
Ja, und es ist auf der anderen Seite auch, es ist so das mit den Kompetenzbereichen, das heißt also, wenn ich Dinge im Alltag tue, die schwerer oder komplexer sind als das, was ich in meinen Übungen mache, dann überfordert mich das. Und mein Gehirn sagt oder mein Körper sagt, boah, das kann ich so nicht halten, ich rutsch weg. Mhm. Und wenn du dann im Training Dinge machst, die dem entsprechen, dann wirst du bald beim Aufstehen keine Schmerzen mehr haben. Mhm. Aber wenn du dann eine Einkaufskiste schräg aus dem Auto hebst, tut es immer noch weh.
Ja.
Und dann irgendwann machst du andere Sachen und irgendwann schwingst du im Training eine Kettlebell quer durch den Raum. Mhm. Und wenn du eine Kettlebell quer durch den Raum schwingen kannst, dann wird wahrscheinlich auch die quergeschwungene Tüte kein Problem mehr sein. Das heißt, wir erweitern einfach die Kompetenzbereiche im Sinne von, was sind die Dinge, bei mir ist auch so, wenn ich ein Gewicht hebe, was 20% schwerer ist als das, was ich kann, kriege ich auch irgendwelche Schmerzen.
Ja.
Aber das kommt halt im Alltag eben einfach nicht mehr so häufig vor.
Genau, wir erweitern den Kompetenzbereich, in dem sich das Gehirn und der Körper gut und sicher fühlen.
Ja. Ja. Und wenn der klein ist, ist halt blöd.
Ja.
Ja.
Ja. Sehr gut. Dankeschön.
Okay, gerne.
Nächste Woche.
War das hilfreich? Weiß ich nicht.
Nächste Woche erweitern wir das Thema ein bisschen um den Kopf, um unser Gehirn. Aber wir brauchen eben beide Teile und deshalb glaube ich, ist es gut, dass wir in der Tiefe haben wir über die Biomechanik auch noch nie gesprochen. Insofern ist das, glaube ich, eine gute Sache.
Ja.
Ich habe hier jetzt noch zwei Fragen. Mhm. Ganz schlecht vorbereitet auf jeden Fall.
Ja, im Gegensatz zu mir, der gar nicht vorbereitet ist. Insofern.
ISG rechts ist blockiert, bin mir zu 100% sicher. Physio kann es nicht lösen, Selbsthilfe.
Ja, genau. Also das eine wäre, warum ist es blockiert? So, wahrscheinlich, weil irgendwo, also da würde ich auf jeden Fall mal auf die gegenseitige Innenrotation tippen. Mhm. Das passiert sehr häufig. Und fragen, warum. Vielleicht, weil der Bauch nicht trägt, weil dies, weil das. Aber um das freizukriegen, gibt es eine Menge auch so Selfmade-Techniken sozusagen. Also zum Beispiel diese Technik, die der Physio macht, wenn man auf dem Rücken liegt, auf dieser Bank, und der springt dann auf einen drauf und versucht, das zu lösen. Mhm. Man kann genau das Gleiche selber machen. Das heißt, wenn man sich auf die Bettkante legt und das Bein rüberhängen lässt, uns dann anhebt und fallen lassen. Das hat natürlich nur einen Bruchteil des Wumpses, aber dadurch, dass man nicht jemanden auf sich drauf liegen hat, kann man viel lockerer lassen und gucken, ob man da Zug reinkriegt.
Okay.
Und man kann es auch machen, indem man sich einfach seitlich auf eine Blackroll legt. Mhm. Das heißt also, wenn ich
Faszienrolle.
Natürlich, keine Markennamen, sorry. Also indem man sich auf eine Faszienrolle legt mit der Seite und zwar einfach mit dem Becken, weil am Ende ist das die Bewegung des Beckens. Das Becken wird im ISG nach vorne und nach oben geklappt und wenn ich mich auf die Seite lege, also wenn ich die Blockade rechts habe, lege ich mich mit der rechten Seite auf die Faszienrolle, die unten quer ist und fühl mal und guck mal. Das ist auch eine direkte Mobilisierung vom ISG.
Okay, gut. Und die zweite Frage, wir haben nämlich einen Fragebutton gemacht und ich habe ganz fleißig Fragen gestellt.
Vielen Dank.
Ja, wir haben uns voll gefreut. Die nächste Frage war, Thema Ausdauersport, kann man nach Intervallen noch locker Kilometer sammeln?
Na Logo, also.
Naja, kommt drauf an, ne?
Ja, kommt drauf an, wer du bist sozusagen.
Das muss man schon selber entscheiden, ob man das kann.
Ja, also spricht überhaupt gar nichts gegen, sind völlig unterschiedliche Bereiche und wenn du von den Intervallen nicht so platt bist, dass deine Lauftechnik massiv leidet, sind das so unterschiedliche Belastungsformen, die sich eigentlich überhaupt nicht widersprechen. Es ist eh so, dass ganz viele Sachen, man muss überlegen, woher kommt diese...
Wenn man anfängt zu laufen, sollte man es nicht machen,
genau,
dann kann man das
aber
auf da Tage aufteilen.
Offensichtlich routinierte Läuferin bist oder Läufer mit locker Kilometer sammeln, das ist so eine Formulierung, die spricht für sich so.
Die macht keinen
Ich würde sagen, ja, du kannst locker Kilometer sammeln, auf jeden Fall. Es ist für viele Leute, die anfangen, würde man sagen, geht's nicht. Oder wenn du speziell in irgendeiner Wettkampfvorbereitung bist und es nur um Max-Speed geht und du deine Max-Geschwindigkeit nicht stören willst, würde man sagen, so, aber klingt nicht danach.
Ja.
Und wenn es dir dabei gut geht, auf jeden Fall.
Go for it. Okay, großartig, super. Dann,
vielen herzlichen Dank.
Yes.
Das war der Einstieg ins Thema Rücken. Ich hoffe, das war schon mal hilfreich. Nächste Woche geht's weiter. Eine schöne Woche wünschen wir euch. Jetzt musst du was sagen.
Ja.
Jetzt sag was.
Bis nächste Woche, ihr Lieben.